Jetzt haben wir fast ausschließlich über unsere Altersklasse gesprochen hier in diesem Podcast. Doch mal ganz ehrlich, da kommt gerade eine ganz neue Generation Athletinnen auf uns zu. Und einige von denen, die fangen richtig früh an, damit sie später auch richtig gut sind. Hallo und herzlich willkommen zu Banges Bizeps-Besprechungen, dem Podcast rund um die Menschen der funktionalen Fitness. Mein Name ist Judith Bange und ich bin der Host des Podcasts. In jeder Folge erwarten euch unterschiedliche Gäste mit verschiedenen Themen, die kleine Einblicke in die Welt des Sports, aber auch darüber hinaus geben. Heute spreche ich mit Marcella Meh über die Erwachsenen von morgen, also die Kids und Teens im CrossFit oder funktionaler Fitness, denn das sind die, die den Sport weiterführen. Marcel übernimmt beim DBVFF die Aufgabe der Nachwuchsförderung, denn er hat erkannt, wie viel Potenzial in den Kids liegt. Wir reden über Mythen von Sport und Kindern, was zu beachten ist und was es auch als Coach bedarf an Fähigkeiten. Ganz viel Spaß bei der Folge. Ich freue mich, meinen heutigen Gast hier begrüßen zu dürfen. Er ist, jetzt kommt die lange Liste, er ist Coach, Box-Owner, Athlet, Dozent, Vizepräsident des DBVFFs und heute ist er in keiner dieser Rollen da, sondern er ist in der Rolle des der Jugend- und Nachwuchsförderung des DBVFF da als Trainer, als Jugendnationaltrainer. Und er ist auch PT-Trainer, das habe ich jetzt auch vergessen. Also ich würde sagen, er stellt sich gleich nochmal selber vor, denn er macht sehr, sehr, sehr viel. Aber heute liegt der Fokus tatsächlich auf den Kindern und ich freue mich sehr, sehr doll, dass Marcel Lamé heute zu Gast ist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Marcel, vielleicht, wie ich gerade schon meinte, kannst du dich ja einmal in deinen Worten vorstellen, denn ich glaube, es haben gerade alle mitbekommen, du hast sehr viel Erfahrung und machst sehr viel, aber für die Menschen, die dich noch nicht kennen, wer bist du eigentlich?
Okay, also meine Grundlagen habe ich gesammelt in der sportwissenschaftlichen Ausbildung bzw. des Studiums an der Deutschen Sporthochschule. Bin dann relativ zügig in die Selbstständigkeit reingerutscht, schon 2013. Habe mein Business quasi begonnen als Personal Trainer, also im reinen 1:1, 3:1 Training. 2016 haben wir dann quasi beschlossen, David Hensel und ich, dass wir doch nochmal eine Box aufmachen wollen. Und dann ist es dazu gekommen, dass wir gesagt haben, okay, wir machen vorrangig Personal Training und wir füllen mal unsere Zeit mit CrossFit-Klassen. Dass es dann im Endeffekt so ausgegangen ist, dass wir jetzt doch entsprechend aufgrund von zwei Standorten doch mehr CrossFit bzw. Functional Fitness anbieten. Ist dann halt entsprechend dem Interesse geschuldet. Das heißt, aus dem reinen Training, was man quasi für sein eigenes körperliche Befinden getan hat, ist dann halt doch eine Passion geworden in Form von, okay, man wollte den anderen Menschen dann auch entsprechend seiner Leidenschaft teilhaben lassen und ist dann entsprechend dazu gekommen. Neben dem CrossFit-Business bzw. Functional-Fitness-Business läuft aber immer noch weiterhin das Personal Training. Dort coachen wir jetzt unter anderem auch im Athletikbereich sehr viel auch Richtung Jugend, Football-Spielern, vor allem Cologne Crocodile-Spieler und Düsseldorf Panther. Das sind so die zwei größten Vereine hier in der Umgebung mit den womöglich talentiertesten Spielern. Und ja, durch diese Jugendarbeit ist dann halt auch dann entsprechend das Kids-Training erwachsen bei Blue Pit. 2017, glaube ich, haben wir die erste Kids-Klasse gegeben. Dort ging es dann halt eigentlich nur darum, spielerisch den Kindern die Freude am Sport zu vermitteln. Da gab es dann auch Einsätze von Luftballons, mit denen man viel mehr Sachen gemacht hat. Und schlussendlich ist daraus jetzt nach mehreren Jahren entsprechend das Nachwuchsleistungsförderprogramm entstanden bei Blue Pit. Das heißt, bei Blue Pit coachen wir jetzt circa 50, 55 Kids in unterschiedlichen Altersstrukturen. Das heißt, die Jüngsten sind 3, 4 Jahre alt und die Ältesten gehen halt hoch schon fast in den Erwachsenenbereich rein. Die ältesten Athleten sind 17. Genau, und dazwischen sammelt sich halt alles andere. Genau, das war so ein kurzes Feedback. Dann wurde ja irgendwann auch dazu, oder kam dann noch irgendwann dazu, dass wir gesagt haben, okay, der Bundesverband braucht vielleicht doch noch mal ein bisschen Hilfe in anderen Richtungen. Dann bin ich halt Teil des Bundesverbandes geworden, 2023, ja, 23, als Nationaltrainer der Masterathleten. Und dazu kam dann 2024 quasi der Nationaltrainer der Junioren, mithin halt auch der Vorstandsposten als Vizepräsident. Genau, das so zu meiner Person.
Vielleicht springen wir jetzt mal ein bisschen zurück, weil ich habe gerade so gedacht, als du meintest, ihr habt dann die erste Kids Class gegründet, also damals ganz am Anfang. Woher kam die Idee? Hattet ihr einfach viele Kinder da von den Mitgliedern? War dir das
Ja.
damals schon wichtig? Also wie kamt ihr überhaupt dazu, eine Kids Class
Ja.
zu machen? Weil die gibt es ja nicht in jedem CrossFit-Gym oder in jeder funktionalen Fitness, jedem funktionalen Fitness-Gym.
Ja, ich glaube schon, dass wir da, ich lehne mich da mal ein bisschen weit aus dem Fenster, aber ich würde mal sagen, dass wir da schon Vorreiter Deutschlands sind. Nichtsdestotrotz kam das Interesse an Kindern natürlich irgendwo damit, dass man selbst Vater wurde. Also 2013 bin ich selbst das erste Mal ja Vater geworden, 2016 dann nochmal und 2019 dann ein letztes Mal. Und damit kam es eigentlich dazu, dass man sich ja um einfach die Entwicklung der Kinder gekümmert hat. Das heißt,
Ja.
man hat sich informiert, wie wachsen Kinder im idealen Umfeld auf, was sollten oder was dürfen Kinder quasi in ihrer Entwicklung nicht verpassen oder was sollten sie nicht verpassen, ohne da zu sehr helikoptermäßig unterwegs zu sein, also eine bestimmte Rationalität einfach immer greifbar zu haben. Und daraufhin haben sich einfach die Kids-Klassen aufgebaut. Das heißt, so die ersten Jahre waren definitiv, ja, das war Try-and-Error-Jahre, ja. Da wusste man halt nicht,
Ja.
was man, also man wusste, was man macht, aber man wusste halt quasi nicht, was rauskommt hinten. Denn Kinder sind halt, das schon mal vorweg, Kinder sind halt keine kleinen Erwachsenen, sondern sind halt eigenständige Wesen und entwickeln sich halt auch in ihrem Entwicklungsprozess halt komplett, gerade in den Anfangsjahren, anders als erwachsene Athleten. Ja? Und sind ja auch in der Belastbarkeit doch deutlich anders, sind zwar super robust auch, aber gerade was so die Trainingsperiodisierung angeht, die Schwerpunktsetzung, liegt es doch ganz stark oder hängt es ganz stark davon ab, in welchem chronologischen Alter sich die Kinder befinden, aber fast viel, viel mehr noch, in welcher biologischen Reife sich die Kinder entwickeln. Und genau.
Weißt du, wie alt die Kinder waren bei eurer ersten Class? Also welche Altersspanne die ungefähr hatten?
Genau, das waren 4 bis 6.
Oha, also
Ja.
relativ klein.
Ja, das war, also es ging eigentlich quasi los, ja, mit meiner Tochter, die ist 2013 geboren worden. Und das ist ein ganzer Schlag dann quasi geboren worden hier in der Box. Und ja, dann kamen noch ein paar Leute dazu, logischerweise von externen, die davon gehört hatten, dass wir hier sowas aufbauen. Und ja, so hat sich das halt quasi ergeben. Und das Schöne daran ist einfach, dass die Kids, die damals begonnen haben, dass sie jetzt also gut sind.
Da können wir später mal drauf zu sprechen kommen. Ich würde gerne noch so bei
Ja.
dieser ersten Class mal bleiben, weil ich glaube, die meisten von unseren Zuhörerinnen, die sind erwachsen. Ich weiß nicht tatsächlich, ob die Kinder haben oder nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass die wenigsten vielleicht meine Kids-Class gesehen haben, mitgemacht haben oder eigene Kinder da haben. Die das
Ja.
kennen, ist was anderes. Aber 4- bis 6-Jährige und jetzt mit dem Bild CrossFit oder funktionale Fitness.
Ja, ist
Wie sieht
interessant.
denn so eine Class für 4- bis 6-Jährige aus?
Ja, also erstmal ist wichtig, dass man quasi verstehen muss, dass Kinder so ein bisschen in Wellenzyklen lernen. Das heißt, gerade von der Aufmerksamkeitsspanne ist es halt wirklich so wie eine Welle. Das heißt, wir haben Höhen und Tiefen und wir wollen die Höhen ausnutzen für quasi technische Sachen, wo der Fokus halt auch hoch sein muss. Also technische Sachen heißt jetzt nicht, dass wir jetzt einen Overhead Squat machen, erstmal mit der Langhantel, sondern das sind erstmal Overhead Squats, eventuell mit einem Luftballon zum Beispiel. Oder Overhead Squats mit einem ganz, ganz leichten Gegenstand. Selbst ein Besenstiel könnte eventuell für einen Vierjährigen schon so ein bisschen zu komplex sein, aber alles, was weicher ist, also ein Ball, einen ganz leichten Ball, das sind dann so eher die komplexeren Versionen oder Sprungübungen. Und dann gibt es aber auch wieder Phasen der Welle, die natürlich dann abflachen und dort müssen wir natürlich darauf reagieren und entsprechend müssen wir den Reiz sehr, sehr niedrig gestalten. Das heißt, dann sind es ganz normale Fangspiele, wo die Kids dann halt unterschiedliche Aufgaben erfüllen dürfen. Und so eine Stunde ist keine Stunde, sondern eine Stunde hat begonnen mit 25 bis 30 Minuten.
Ja.
Ja, dann war es auch schon quasi vorbei mit der hohen Aufmerksamkeit. Man musste seine Ansprüche extrem zurückschrauben. Das heißt, gerade wenn man das erste Mal mit Kindern arbeitet, also nicht, dass die Kinder den Ansprüchen nicht würdig werden, aber als Erwachsenencoach hat man natürlich schon so eine ganz klare Struktur im Hinterkopf oder vielleicht auch im Whiteboard stehen. Und man rattert das Ding einfach durch. Das heißt, jeder hört zu, da läuft auch keiner weg und geht was essen oder geht mal auf Klo oder geht in der Ecke und guckt sich die Käfer an, die da rumlaufen oder guckt in den Himmel, jetzt, wenn man das draußen macht, und schaut sich die Vögel und die Bäume an. Da sind halt ganz, ganz viele Dinge, auf die man reagieren darf und sollte. Und da muss man halt relativ flexibel sein in der Struktur der Stunde. Das heißt, man hat natürlich seinen Aufgabenschwerpunkt quasi, aber man darf auch nicht böse drum sein, wenn man auch mal in so einer Stunde halt nicht sein komplettes Programm durchbekommt oder dann doch komplett abschweift von seinem Rahmenprogramm. Denn das sind einfach Gegebenheiten, die in der Kids Class dazugehören. Und die Kids lernen halt, ne? Von Stunde 1 lernen sie halt entsprechend aufmerksam zu sein, zuzuhören logischerweise. Gerade am Anfang ist es natürlich super, super schwer für die Kids, die aus dem Kindergarten eventuell kommen, ne? Gut, klar, Vorschulalter vielleicht gerade so, da hören sie schon mal zu, wenn sie es ins Schulalter dann quasi geschafft haben, dann ist die Aufmerksamkeitsspanne natürlich deutlich höher. Aber vorher ist das wirklich, das ist ein Experiment gerade am Anfang.
Kann ich mir das auch so vorstellen, dass vor allen Dingen jetzt in den jüngeren Jahren, also 4 bis 6, vielleicht auch noch 7, dass es weniger funktionale Fitness oder CrossFit ist, sondern mehr so, ich nenne es jetzt mal, also ich war zum Beispiel früher im Kindertouren, dieses Beweglichsein, verschiedene Bewegungen ausführen können, den
Ja.
Körper irgendwie steuern, lernen, laufen, hochklettern, also diese
Genau.
ganzen Bewegungen irgendwie einbauen.
Exakt. Also wir sprechen da von Bewegungslernen. Also das ist noch nicht und vor allem kein Einschleifen von Techniken, denn das ist ja auch ein Teil der neuen Sportwissenschaft oder Trainingswissenschaft, dass wir doch schon mal gucken, okay, was ist der Unterschied zwischen Einschleifen der klassischen, traditionellen Form von Lernen oder halt doch eher dieses differenzielle Lernen nochmal mit reinnehmen, wo den Kids halt mehr Variationen geboten werden, wo aber der Coach halt deutlich besser sein muss oder beziehungsweise deutlich höhere Fähigkeiten haben muss, als noch in diesem traditionellen. Weil in diesem traditionellen, klar, da gibt es einen ganz klaren Rahmen, da gibt es auch eine ganz klare Progression. Und im differenziellen Lernen zum Beispiel, ja, da müssen wir einfach deutlich flexibler sein und variabler sein, müssen uns ein bisschen zurücknehmen als Coach, auch wenn uns das nicht alles gefällt, weil eigentlich sind wir als Coach ja schon darauf getriggert, okay, das ist eine falsche Bewegung, ne? Das ist ein falsches Bewegungsmuster, ich muss sofort einschreiten, bevor der Athlet sich verletzt, was natürlich auch kompletter Blödsinn ist, aber das sind so Dinge, die müssen wir einfach hinnehmen und das ist halt das Entscheidende quasi bei den Kids.
Das heißt nur noch mal für mein Verständnis, das differenzielle Lernen ist, dass ich dann als Coach in dem Fall das an- oder hinnehme, dass die Kinder die Sachen unterschiedlich ausführen.
Exakt, genau. Zum Beispiel haben wir eine Bewegungsaufgabe, also jetzt also ganz laienhaft ist es okay, versuche eine Box hochzuklettern. So, das ist einfach, also wir machen jetzt keine Boxjumps, sondern wir klettern einfach eine Box hoch und wieder runter. So, von den 12 Kindern werden wir bei zwei Versuchen nur mindestens 24 unterschiedliche Versionen haben. Das heißt, ein Kind hat aufgrund dessen, dass es so viel Kompetenz eigentlich noch aufbaut, halt super viele Möglichkeiten, so eine Bewegung auszuführen. Und bei uns Erwachsenen, okay, geh eine Box hoch oder spring eine Box hoch, das ist immer der gleiche Schritt, ne? Also ein Box-Step-Up zum Beispiel wäre es ja quasi dann als symbolische Übung oder Beispielübung für die Erwachsenen. Und klar, wir steigen mit dem rechten Fuß hoch, wir ziehen den linken Fuß nach oder andersrum, aber es ist immer gleich, ne? Das ist immer die gleiche Schrittabfolge. Und die Kids, die nur aufgrund der Aufgabenstellung gibt es so viele verschiedene Varianzen. Und das sind diese sogenannten Interferenzen, die wir aufbauen wollen. Das heißt, wir wollen versuchen, möglichst viele Bewegungskompetenzen einfach zu schaffen und greifen da nicht zu früh ein als Coach. Na, das andere ist eine Kniebeuge. Ja? Okay, ich zeige dem die Kniebeuge, ich visualisiere die Kniebeuge auch. Da geht es dann halt auch so ein bisschen darum, okay, was für Lerntypen habe ich? Ja, dann die einen lernen halt über das Sehen, die anderen lernen übers Hören und die anderen halt wirklich nur übers Taktile oder Kinästhetische. Die müssen einfach die Bewegung quasi ausführen, um sie zu spüren. Das ist quasi bei den Erwachsenen, also bei den Junioren, also ab dem Schulalter, da verstehen die dann die Bewegung noch mal ein bisschen besser. Davor ist es aber schon so, dass die Kinder ganz stark in der Visualisierung sind. Das heißt, die gucken sich die Bewegung natürlich ab und trotzdem kommt aus dieser abgeguckten Wiederholung super unterschiedliche Bewegungen raus. Und dass wir da als Coach nicht sofort einschreiten und nicht sofort auf das Nonplusultra setzen, auf die Optimierung oder beziehungsweise nicht auf die Perfektion, sondern einfach wirklich erstmal machen lassen.
Ja. Ab welchem Alter kann man denn dann anfangen, A, mit den Bewegungen spezifischer zu werden und B, weil jetzt kommt ja das, da kommt meine Mama wieder durch, die bösen Gewichte, das macht doch das Kind
Ja.
kaputt und wenn die schwer heben und die Entwicklung,
Ja.
also da kommen ja
Ja.
auch wieder Vorurteile mit rein, Kinder sollen ja keine Gewichte bewegen. Das wäre dann direkt die zweite Frage, ab wann wird es dann, sag ich mal, mit Gewichten erhöht oder was benutzt, ohne dass es gefährlich ist?
Genau, also das ist halt super, super unterschiedlich. Das kann man auch sogar gar nicht so sehr am Alter festmachen, sondern eher an dem Reifegrad der Kinder. Also sind die Kinder es gewohnt zuzuhören und dann den Anweisungen zu folgen? Das heißt, kann ein Kind Anweisungen folgen? Ja, dann können wir auch schon relativ spezifisch werden und auch komplex von den Bewegungen. Und natürlich kann dann das Kind natürlich auch schon an die Gewichte rangehen. Ja? Und das ist halt super unabhängig vom Alter. Wir haben ja relativ früh schon begonnen, dann bestimmte Talente in der Box hier zu fördern bei Blue Pit. Und haben nach 2 Jahren halt angefangen und haben eine sogenannte Performer-Class gebildet. Das waren halt die Kids, die gesagt haben, okay, wir machen das schon so ein bisschen ernster als nur spielerisch. Ja? Und diese Klasse hat sich halt entsprechend bewährt, weil sie halt ständig gelernt hat, auch Anweisungen zu folgen. Und dort waren die Kids auch nur 6 Jahre zum Beispiel alt. Da waren aber die Altersgrenze war zwischen 6 und 12. Das heißt, die haben alle zusammen trainiert, weil entsprechend alle einen ähnlichen Reifegrad hatten. Natürlich hatte der Sechsjährige oder die Sechsjährige nicht den gleichen Reifegrad wie 12, aber einen Mindestreifegrad. Und entsprechend konnte diese Person oder dieses Kind halt der Anweisung folgen. Und wir haben aber auch 8-Jährige oder 9-Jährige, die Anweisungen noch nicht richtig befolgen können. Ne? Das ist dann noch sehr, sehr verkopft, ne? Sehr, sehr verspielt. Und dann wird es natürlich schwierig mit der Sicherheit auch der anderen Athleten. Also man kann sich das so vorstellen, alle machen Backsquats mit der Stange hinten im Rücken. Die Stange ist leicht. Das sind 2,5 Kilo. Das ist eine super leichte Stange. Das können meinetwegen auch 5 Kilo sein oder so. Aber es ist eine super leichte Stange. Also keine Auswirkungen, also keine negativen Auswirkungen, auch wenn mal eine falsche Bewegung dabei ist. Also falsch in Anführungsstrichen. Aber wenn dieses Kind dann nicht hört und an den Helikopter macht, ja, wir hatten mal ein Kind, das hat öfter mal den Helikopter gespielt. Das heißt, die Stange liegt hinten drauf und das Kind dreht sich, weil es lustig findet. Ist ja auch okay. Ja, ist also für das Kind, was es ausführt, auch gar nicht so schlimm. Aber für die Kinder, die links und rechts daneben stehen, könnte es eventuell eng werden. Und das ist halt eigentlich das eigentliche Problem. Also es ist nicht das Problem, dass das Kind den Anweisungen nicht folgt, aber die Sicherheit der anderen Kinder ist halt entscheidend. Ja? Und genau, und was so Gewicht angeht, da sind wir ja schon zum Glück sehr, sehr weit fortgeschritten. Einige haben es immer noch nicht so ganz auf der Kette. Ist aber nicht schlimm, weil wir haben ja immer noch. Wir sind immer noch dabei, diesen Weg zu beschreiten, dass wir sagen, okay, Krafttraining für Kinder, das ist gesund, das ist gut, das tut dem Körper gut, das tut dem Knochenaufbau gut, es ist für den Stoffwechsel ganz, ganz entscheidend. Und da ist es halt so, dass wenn wir uns Kids anschauen auf Spielplätzen oder auf Schulhöfen, und die Kids schon in jungen Jahren auf ein Klettergerüst steigen und von diesem Klettergerüst einfach nur runterspringen, weil sie es lustig finden. So, dann machen die es 2, 3, 4 Mal. Ja? Und bei diesen Versuchen sind aber die Kräfte, die dort wirken auf die Gelenke, so ein Vielfaches höher als beim Krafttraining. Da haben wir so viel mehr Impact-Belastung als beim Krafttraining, dass wir da schon sagen können, okay, warum sollte ein Kind, was jetzt 4, 5 Mal vom Kletterturm springt, plötzlich Wachstumseinschränkungen haben aufgrund der Krafteinwirkung. Ja, man hat ja gesagt, okay, aufgrund der Krafteinwirkungen, die dort herrschen beim Krafttraining, könnten eventuelle Wachstumsfugen nicht ausreifen. Sie sind anfälliger für Brüche, für Wachstumsschäden, für Kleinwuchs, was natürlich kompletter Blödsinn ist. Alleine aufgrund der Tatsache, dass dort mehr Kräfte herrschen und die Kinder keine Einschränkung haben, die Legitimation für Krafttraining schon da ist. Und wenn wir uns so ein Krafttraining angucken, dann unterscheiden wir natürlich auch ganz stark zwischen Krafttraining und Hypertrophietraining. Das ist dann nochmal so ein Grad in der Trainingsprogrammierung, was den Reifegrad der Athleten angeht. Denn Hypertrophie kann ich erst dann erzählen, wenn wir Testosteroneinschüsse haben. Das heißt, wenn das Kind im voranschreitenden Alter entsprechend hormonelle Veränderungen, also in der Pubertät, mit sich bringen und entsprechend dann überhaupt der Muskelwachstum in Gang gesetzt wird. Vorher ist ja Krafttraining, und Krafttraining machen wir ja auch nicht 12 Wiederholungen. Das heißt, wir sind ja im geringen Volumen. Und entsprechend käme das einer Sprungbelastung gleich, die Kinder halt zigfach auf dem Schulhof, auf dem Spielplatz machen. Und wir gehen ja mit den Kindern zum Beispiel auch in Sportvereine. Wir lassen die auch Handball spielen und Fußball spielen und Football spielen. Ja? Und alleine da der Kontakt eines Fußballers oder eines Spielers mit einem Gegenspieler, der ist um zigfach höher, ja, als beim Krafttraining. Wenn Footballer aufeinander prasseln mit ihren Helmen, auch schon im Kindesalter, oder Handballer sich da in die Armbeuge greifen beim Wurfversuch oder beim Absprung in den Kreis, jemand gedrückt wird oder geschoben wird und der fliegt da volle Möhre auf die Nase, da sagt ja auch keiner was zu. Ja, und da sind die Kräfte einfach deutlich höher, als wenn wir hier eine Langhantel in die Hand nehmen oder eine kleine Kettlebell. Ja, das ist halt der Unterschied.
Das heißt, einmal kurz zusammenfassend, ihr teilt die Klassen teilweise nach Alter, aber dann auch nach Reifegrad ein, von nicht jetzt unbedingt alle 8-, 9-Jährigen zusammen, sondern wenn jemand dabei ist, der oder die schon zeigt, hey, da ist Potenzial, die könnte auch schon bei den Größeren mitmachen, dass dann auch so weitergemacht wird und nicht nur strikt nach Alter.
Exakt, genau.
Okay. Ich habe
Also
gerade,
bei uns
als du.
gibt's, ja. Oh, sorry.
Nee. Du bist Gast, erzähle.
Ja, okay, nee, alles gut. Ja, nee, also genau so ist es, ne? Also wir gucken halt wirklich nicht nur nach dem chronologischen Alter, sondern
Ja.
wirklich explizit danach, okay, wie ist die biologische Reife, ne? Wir haben ja Kinder, die sind früh entwickelt. Das heißt, gerade klar, den ganz normalen Unterschied kennt man, ne? Mädels deutlich früher entwickelt als die Herren. Die Herren spielen noch mit Playmobil, ne? Die Damen, die fangen schon an, sich zu schminken, ne? Da sind die Typen schon entscheidend und haben eine bisschen größere Aufmerksamkeit. Das ist das eine. Auf der anderen Seite gibt es aber auch, gerade bei Jungen und Mädchen, nochmal ganz starker Unterschied zwischen früh entwickelten Kindern, normal entwickelten Kindern und spät entwickelten Kindern. Ja? Und wir können natürlich eine 10-Jährige haben, also ein 10-jähriges Mädel, was halt wirklich früh entwickelt ist. Und dann müssen und dann sollten wir, wenn wir eine optimale quasi Entwicklung, das hört sich immer schlimm an, eine optimale Förderung so haben möchten, dann dürfen wir dieses Kind halt schon hochziehen und das Kind kann halt schon mehr mit Gewichten arbeiten, theoretisch, weil es halt entsprechend schon entwickelt ist, als zum Beispiel vielleicht auch eine 14-Jährige, die aber zu den Spätentwicklern zählt. Und wir sagen, okay, das macht noch keinen Sinn, mit der vielleicht ins Hypertrophietraining zu gehen, sondern da reicht es halt wirklich aus, Bewegungstraining zu machen, Krafttraining zu machen, um da halt die Förderung voranzutreiben, ne? Definitiv.
Ab welchem Alter darf es denn richtig schwer werden? Also ich gehe jetzt mal wirklich davon aus, eben Richtung Hypertrophietraining von, dass die Gewichte auch eben vielleicht so schon Richtung Ausmaxen gehen.
Also richtig schwer darf es, also richtig schwer darf es schon von vornherein immer sein. Denn Kinder lieben es ja auch, sich zu challengen. Und wenn man das Verhalten von Kindern auch in der Freizeit jetzt begutachtet, dann sieht man ja auch Kinder, die sich eventuell daran messen, mal verschieden große Steine hochzuheben. Also ne, da liegen dann zig verschiedene Steine und die Kinder sind halt auch so drauf, dass sie sagen, okay, ich hebe diesen Stein, den ich einmal gehoben habe, ja nicht nochmal hoch, weil ich weiß ja, dass ich den hochheben kann. Also ich wäre ja blöd, wenn ich den zigfach nochmal hoch, also so wie wir Erwachsenen halt sind, ne, klar, wir machen da Wettkampf draus, aber warum soll ich ein Gewicht, was ich ja heben kann und ich bin mir ja bewusst, dass ich es nochmal heben kann, erneut heben soll? Dann spare ich mir lieber die Kraft für den größeren Stein. Also gehe ich zum nächstgrößeren Stein, versuche den wieder anzuheben. Hat das geklappt, gehe ich zum nächstgrößeren Stein. Und das kann natürlich so weit voranschreiten, dass man sagt, okay, das ist ja auch ein Out-Max.
Ja.
Ja? Und das können wir schon bei den Kindern machen. Ja? Das darf halt aber nicht, also wie gesagt, das ist dann halt so ein Fehler im Coaching eventuell, wenn es zu häufig passiert. Wann maxen wir im Training aus? Ne? Also wenn wir einen professionellen Trainingsplan haben, dann bin ich nicht jeden Tag am Ausmaxen. Ja, das wäre ja fatal. Das wäre ja auch für den Erwachsenen fatal. Ja? Das wäre ein dauerhafter Test, das wäre ein dauerhafter Bundesliga-Spieltag, ja, den ich da provoziere. Macht halt keinen Sinn. Ja? Und so ist es auch mit den Kindern. Ne? Natürlich maxen wir mal aus, aber wir schauen halt schon, dass das Training halt weit von den hohen Prozentzahlen weg ist. Ja? Das heißt, also richtig schwer. Darf es sein, aber was heißt richtig schwer? Für das Kind relative prozentuale Belastung auf jeden Fall. Genau. Und dann darf man auch hier entscheiden, ne? Wie sieht es mit der quasi Qualität der Bewegung aus? Ne? Auch da machen wir Unterschiede. Ne? Jetzt, wenn wir ausmerksen, dann gut, dann merksen wir aus. Ne? Dann ist die Bewegungsqualität, die muss halt insofern sein, dass das Gewicht gehoben werden kann, weil ansonsten kann das Gewicht nicht gehoben werden. Ne? Mit einer schlechten Technik ist das eher nicht gut möglich. Aber wenn natürlich das Gewicht hochgezogen werden kann, dann passt es auch. Ne? Man muss halt gucken, welche Lifts wir machen. Das ist halt viel entscheidend. Also welche Lifts werden quasi mal gemaxt. Ne? So eine Kniebeuge im Max bei den Kindern ist halt schwierig, allein von der Sicherung. Auch da spielt eher die Sicherheit die große Rolle. Ne? Was passiert mit deinem Kind, was die Stange nicht mehr hochkriegt? Ne? So, und das im Training zu machen, wenn kein Support da ist, wenn wir keine Spotter haben, dann ist halt schwierig. Ne? Aber so eine Deadlift, also einen Deadlift zu heben, why not? Ja? Eine Stange über Kopf zu drücken, wenn sie nach vorne abgeworfen werden kann, why not? Ja. Und richtig, also wenn die Kids natürlich dann in das heranwachsenden Alter kommen, das heißt ab 17, 18, da geht es halt dann los. Ne? Da können wir dann halt auch entsprechend fast trainieren wie ein Erwachsener. Fast.
Warum nur fast?
Weil wir immer noch Anpassungsprozesse haben im Körper eines 18-Jährigen und auch da müssen wir natürlich schauen, okay, wie weit ist er fortgeschritten mit seiner biologischen Reife? Ne? Was macht Sinn? Aber wir sind natürlich schon im Hypertrophiebereich drin. Ne? Natürlich machen wir schon richtiges Krafttraining dann auch. Ne? Das heißt, es geht dann schon in die Richtung eines erwachsenen Trainingsplans. Ne? Exakt. Genau. Wir haben halt starke Unterschiede so bei den Kids. Was die Ausdauerfähigkeit angeht, das ist auch wahrscheinlich vielen nicht so bewusst. Ne? Aber wenn wir bei den Mädels halt, gerade so was das VO2-Max-Training angeht, da entwickelt sich halt die VO2-Max der Mädels gar nicht so lange nach oben raus. Ne? Das heißt, wir haben so ein Alter so bis 18, 17, 18, 19, da entwickelt sich die VO2-Max von den Damen noch relativ gut. Und danach fängt die an zu stagnieren quasi. Das heißt, wir verbessern natürlich unsere Ausdauerfähigkeit, aber nicht aufgrund unserer maximalen VO2-Max, sondern
ganz
nur noch aufgrund der Ökonomie.
Die nicht wissen, mit dem Begriff was anzufangen. Kannst du den Begriff noch einmal kurz erläutern?
Okay, ja. VO2-Max ist die maximale Sauerstoffaufnahme und Verarbeitung. Also es ist nicht nur die Aufnahme, sondern die Verarbeitung des Sauerstoffs im Körper. Ja? Und das ist halt ein Leistungsparameter, den wir quasi ermessen, um dann daraus festzustellen, wie leistungsfähig ein Athlet zum Beispiel ist. Ähnlich wie Laktat.
Wie kann man das messen?
Mit einer Atemgasanalyse zum Beispiel.
Mhm. Ja, und sowas also, habt ihr bei euch?
Sowas haben wir bei uns, aber man kann es natürlich auch nochmal deutlich professioneller gestalten. Also ich habe jetzt hier bei mir im Gym halt nur ein mobiles Gerät. Wenn man natürlich ganz, ganz genaue Daten haben möchte, dann geht man natürlich in ein Labor und lässt es dort halt quasi machen.
Ja.
Also unter sportwissenschaftlicher Aufsicht bzw. sportmedizinischer Aufsicht. Genau, richtig. Und so, das haben die Uhren ja teilweise auch schon. Uhren haben ja den entsprechend hinterlegten Algorithmus. Die kommen auch relativ nah ran Obwohl teilweise sogar, also so die Garmin und so, die ist sogar, also egal welcher Logarithmus da bei der Garmin hinterlegt ist, die wertet sogar den VO2 Max ein bisschen schlechter aus, teilweise als die Laborergebnisse das widerspiegeln.
Unbezahlte Werbung an dieser Stelle. Nein.
Ach ja, oh ja, sorry.
Aber
Ja.
alles gut.
Okay.
Aber ich finde es gerade nur so krass, weil für mich impliziert es ja alleine, wenn ihr mit solchen Faktoren arbeitet, wie professionell ihr das Ganze bei Bluepit nehmt. Also, weil ich kann mir vorstellen, dass die wenigsten im Kinder- oder im Kinder- und Jugendbereich
Ja.
auch solche Werte checken, sondern dann halt einfach das Training machen.
Ja. Ja, gut. Also wir nutzen halt unsere Möglichkeiten aus und dadurch, dass wir halt entsprechend die Expertise haben in den Bereichen,
Ja.
warum sollten wir sie nicht nutzen? Na, ich glaube, wir haben auch ein sehr, sehr gutes Trainerteam. Also eigentlich bestehen die ja nur aus Sportwissenschaftlern. Das heißt, die bringen ja alle ihre gewisse Expertise mit und das findet halt dann entsprechend ihren Mehrwert dann in der Zusammenarbeit.
Das wäre tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen. Jetzt mal kurz Rollenwechsel. Was braucht man denn dann als Coach für Fähigkeiten, um mit Kindern oder Jugendlichen noch zu arbeiten? Weil das ist ja, was wir jetzt ja gerade schon gehört haben, nochmal ein ganz anderer Fokus, ganz andere Arbeit auch. Also was bräuchte ich, um in diesem Bereich arbeiten zu können als Coach? Deiner Meinung nach.
Ja, also es ist halt immer ein sehr, sehr schmaler Grat auf jeden Fall zwischen einem Coach, wie es in der Definition steht, und einem Animateur. Ja, das heißt, wir brauchen quasi beide Fähigkeiten, also die Fähigkeiten eines Coaches, die da wären zum Beispiel Bewegungslehre, das heißt eine Bewegung natürlich beispiellos quasi vorzumachen. Logischerweise oder zu erklären, je nachdem, mit welchem Lernweg die Kinder am besten arbeiten. Dann natürlich auf jeden Fall Fehler sehen. Das heißt, wir müssen Fehler erkennen. Und wenn wir Fehler erkennen, müssen wir sie logischerweise ja, bearbeiten und Talente erkennen. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich ein starker Animateur sein. Also es ist ja, wenn wir uns fragen, okay, warum kommen die Kinder zum Beispiel zum Training? Also warum sind sie hier bei uns in der Box zum Beispiel? Ja, das liegt natürlich auf der einen Seite daran, dass die Eltern ihre Kinder irgendwann mal mitgenommen haben, zum Beispiel. Weil welches Kind entscheidet sich dann für Functional Fitness oder CrossFit? Das ist, was die Medienwelt angeht, ja super gering noch. Das heißt, die Kids spielen ja eher Fußball, Handball, machen Leichtathletik, turnen natürlich viel. So, und dann kommt irgendwann ein Elternteil auf die Idee, okay, ich nehme sie mal mit. So, das ist dann der erste Step natürlich. Und dann liegt es aber quasi an uns Coaches, entsprechend nicht nur für die Motivation zu sorgen, sondern auch dann zu ermitteln, okay, woran liegt es denn, dass das Kind immer wieder kommt? Ja, die Eltern haben es gebracht, die Kinder bleiben dann eventuell, weil sie Freundschaften hier schließen. Auf der anderen Seite natürlich auch, weil ihnen der Sport und das Challengen gefällt. Also wenn man Kinder fragt, okay, was motiviert dich? Ja, dann kommen wir zum Beispiel Aussagen wie, okay, ja, ich mag es, wenn ich etwas kann, was andere Kinder zum Beispiel nicht können. So, das ist natürlich die Aufgabe des Coaches dann, diese Dinge zu lehren. Auf der anderen Seite sagen die Kids aber auch, ja, weil das positive Coachen, weil der Coach mir gefällt und eventuell der Typ mir gefällt, in Form von, okay, der Charakter. Und das ist natürlich das, wo wir als Animateur und auf der einen Seite natürlich motivationstechnisch das nach vorne bringen müssen. Das heißt, wir dürfen alles nicht zu ernst nehmen, wir müssen halt auch mal ein Späßchen machen dürfen. Und das Allerwichtigste ist natürlich Empathie. Also wenn ich nicht empathisch bin, wenn ich Kinder nicht verstehe, wenn ich Dinge zu ernst nehme, dann habe ich natürlich ein schweres Los, gerade mit der Kinderarbeit. Wenn ich ein Nerd bin quasi, das heißt, ich bin ein perfekter Programmierer, das heißt, ich bin der geilste Programmierer, den es in der Functional Fitness-Szene gibt, und auch ein guter Erwachsenencoach, dann heißt es noch lange nicht, dass ich Kids coachen kann. Ja. Ja, und das sind so eigentlich die Eigenschaften. Ja, also wir müssen auf der einen Seite ein guter Coach sein, also ein sehr guter Coach, weil ich muss ja auf vieles anders reagieren als bei den Erwachsenen. Ich muss ein guter Animateur sein. Und dieser Animateur muss natürlich empathisch sein, denn wenn der Animateur einfach nur Animateur ist, weil er sagt, okay, er kann Menschen gut motivieren, dann heißt es ja noch lange nicht, dass er den Nerv von den Kids trifft, ne? Und Kids reagieren halt unheimlich sensibel auf Empathie. Und ja, das ist halt das Entscheidende.
Wie oft haben die Kids denn Training? Also vielleicht auch wieder natürlich anhand der Altersklassen unterschiedlich oder Reifegrade, aber
Ja.
ja, die gehen die 5 bis 6 Mal die Woche zum Training. Also wie sieht das
Ja,
für so ein Kind aus?
also ja, also wir haben so Standardklassen, die gehen halt, also wir haben Dienstag, Donnerstag und Samstag Kidsklassen. Das ist dann wirklich für alle da. Das heißt, von den Youngstern über die Roadies, also Rohdiamanten, bis hin
Oh.
zu den Performern. Die gehen halt dreimal. Und wir haben jetzt ja seit 2023, Oktober 2023, haben wir das Nachwuchsleistungsförderprogramm und die trainieren wirklich fünfmal in der Woche. Das heißt, die am Mittwoch. Mittwoch haben die so einen Schulungstag, da geht es dann um
Ja.
Ernährung und Mental Health,
Oh,
also mentale
wow.
Gesundheit. Und am Sonntag haben sie komplett frei. Genau.
Wie komme ich als Kind da rein?
Ja. Vor allem durch Eigenmotivation. Also durch die intrinsische Motivation, eigentlich den Sport zu machen, weil mir der
Ja.
Sport sehr, sehr am Herzen liegt. Auf der anderen Seite natürlich durch Talent. Das heißt, die Kids müssen natürlich eine bestimmte Voraussetzung mitnehmen, bestimmtes Bewegungstalent mitbringen. Und dann liegt es natürlich auch, also ich weiß nicht, ich glaube, man kann als Kind oder jetzt, wenn man das so mal Revue passieren lässt, seinen Eltern eigentlich nie genug danken dafür, dass sie uns hin und her kutschiert haben. Und da ist es halt genau das Gleiche. Das heißt, wenn die Eltern nicht dahinter stehen, was die Kids da machen, dann haben die Kids keine Chance, ne? Keine Chance auf also jegliche Förderung, weil das hat natürlich mit super viel Aufwand zu tun. Also wenn ich jetzt hier nicht Box-Owner wäre, ja, dann wüsste ich jetzt auch nicht unbedingt, ob ich es zeitlich überhaupt schaffen könnte, meine Tochter fünfmal zum Sport zu fahren. Und die kommen ja nicht alle mit dem Fahrrad hier um die Ecke gefahren, sondern die kommen ja teilweise auch von ein bisschen weiter weg. Ja. Und das ist halt ein Riesenaufwand. Und das muss passen. Also wir haben, bevor die Kids in das Nachwuchsleistungsförderprogramm kommen, müssen die bestimmte physische Voraussetzungen mitnehmen, aber auch logischerweise emotionale Voraussetzungen. Und entsprechend führen wir halt ein Interview mit denen, ne, mit den Eltern nochmal gemeinsam, ob das passt, ob das nicht passt. Ja, und dann kommen sie in das Nachwuchsleistungsförderprogramm. Und da haben wir jetzt gerade 11 Kids drin. Ja.
Okay, wow, krass. Ich würde gleich mal kurz einen Sprung mit dir machen, denn du bist ja hier auch in einer gewissen Rolle
Ja.
vom DBVFF. Ich habe tatsächlich noch eine Frage, die habe ich mir vorhin schon aufgeschrieben. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt mal an diese ganz junge an die ganz jungen Kinder denke, 3 bis 4, meintest du vorhin. Wie oft kommt es denn vor, dass Kinder bei euch auch weinen?
Ja, also es ist die Regel, ja, das ist ganz normal. Das ist auch da musst du als Coach halt in der Lage sein, darauf zu reagieren, ja. Nein, ich glaube, fast in jeder Einheit fängt irgendein Kind mal an zu weinen, weil irgendwas irgendwie nicht passt. Ja, weil es die falsche Farbe von der Matte ist, weil es die falsche Langhantel ist. Die Langhantel ist blau anstatt rot oder gold oder was weiß ich. Ja, oder der eine hat dem anderen irgendwas erzählt, was er nicht toll fand oder darf nicht mitspielen beim Warm-up schon nicht. Also vor dem Warm-up quasi, wenn die Kinder warten. Das ist sehr, sehr lustig. Also gerade so die Dienstage, Donnerstage und Samstage, vor allem aber der Samstag, der ist halt hier mal rappelvoll. Also dann laufen
Ja.
hier 30 Kids rum, dann sind noch hier 2 Erwachsenenkurse nebenbei.
Oh
Das heißt, wir
Gott.
haben hier in der Halle bestimmt 40 Leute rumlaufen, plus die Eltern halt noch, ne? Das wird dann noch schon richtig voll und gemütlich. Aber da haben sich zum Glück, und das ist auch natürlich ein Dank an die Community muss natürlich mitwachsen. Also so einfach so eine Kids-Klasse zu integrieren und zu denken, okay, das läuft schon und das läuft auch an den Erwachsenen einfach so vorbei. Ich glaube, unsere Community, und da mache ich jetzt natürlich Werbung, ist sehr affin, was Kinder angeht. Also sehr affin, was den Umgang mit den Kindern angeht. Ist natürlich auch so, okay, was ist mit der Sicherheit der anderen Klassen? Ne? Hier laufen natürlich immer Kinder rum. Wenn die Eltern in den Klassen mitmachen, die Kinder sind hier bei mir in der Klasse oder bei unseren Coaches in der Klasse und kommen dann mal auf die Idee, zu ihrem Papa oder zu Mama zu laufen, dann müssen natürlich alle Augen wach sein. Also A, die Augen des anderen Coaches und auch entsprechend der Eltern, ja. Da fliegen natürlich immer Langhanteln, aber und man muss halt Rücksicht gegenüber den anderen nehmen. Aber das läuft, das ist ganz gut. Und das muss man nur berücksichtigen auch.
Ja, sehr schön. Ist auch wichtig. Ja, stelle ich mir gerade. Also eure Box muss ja, ich war noch nie bei euch, aber tatsächlich sehr groß sein, dachte ich gerade, bei so vielen Menschen, die irgendwie gleichzeitig trainieren können.
Ja, wir haben den Vorteil, also so groß ist so eine Box gar nicht. Also wir haben insgesamt haben wir 460, 400, fast 500 Quadratmeter. Aber wir haben
Ja.
halt diese kleinen Hallen. Wir haben halt immer 120 Quadratmeter Hallen. Die sind
Ja.
dann halt miteinander verbunden durch einen kleinen Durchgang. Und da kann man halt dann ganz gut entsprechend coachen und auch ein Auge drauf haben als die Kinder. Also
Ja.
es ist keine Riesenhalle, sondern es sind
Ja.
einzelne Hallenblöcke. Ja.
Ja. Schön. Jetzt würde ich einmal ganz kurz springen, denn du bist ja auch beim DBVFF mit dabei, klar Vizepräsident, aber auch eben in der Rolle des Trainers für Jugend und für die Nachwuchsförderung. Und da würde ich auch eigentlich ganz gerne mit dir noch mal ganz kurz drüber reden, denn heute, wo die Folge rauskommt, sind wir kurz davor, vor dem Wochenende, dass die Junioren teilnehmen. Also die werden jetzt am Wochenende von der Altersklasse 10 bis U18 in verschiedenen Kategorien starten. Und da bist du ja der Nationaltrainer für die Kids. Und da würde ich ganz gerne auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, denn wenn ich jetzt richtig liege, verbessere mich bitte, wenn ich falsch bin. Aber in diesem großen Ausmaß jetzt eben von diesen mehreren Altersklassen, auch mit so einem Fokus darauf, das ist jetzt zum ersten Mal so. Ist das richtig, dass es dieses Jahr so groß ist?
Genau, das ist korrekt. Und das ist auch das allererste Mal, dass wir entsprechende deutsche Meisterschaften für die Junioren ja, absolvieren, beziehungsweise ja, ins Leben gerufen haben. Gliedert sich natürlich an die deutsche Meisterschaft der Masterathleten und Senioren, die ja schon dann ein paar Jahre auf dem Buckel haben, auch von den Erfahrungen und von den, also von den Erfahrungen bei deutschen Meisterschaften. Und jetzt ist das erste Mal, dass wir die Junioren bei der deutschen Meisterschaft haben. Aber sind wir auch sehr froh drum. Also ich glaube, da sind wir einen wichtigen Schritt mitgegangen. Davor wurde sich ja jahrelang so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, aber es hat ja ein bisschen gedauert. Also die Jugend ist ja nicht erst seit gestern da und wir haben ja hier eine Jugend und
Ja.
wir haben halt gesehen, bei der WM, also jetzt bei der Super World zum Beispiel in Ungarn, dass wir zwar gut sind, ja, dass wir gute Talente haben, aber dass andere Länder, gerade so Großbritannien, also ne, Hut ab, die haben natürlich, ich weiß nicht, noch nicht ganz genau, wie die es gemacht haben, aber die haben da gut was aus dem Hut gezaubert.
Ja.
Und ja, genau, da möchten wir vom Bundesverband gerne hin. Wir wollen die Jugendarbeit quasi auch da nach vorne drücken. Denn also ich glaube, es ist das, also es wird immer so ein bisschen nicht belächelt, aber ich glaube, der Fokus ist noch nicht ganz da. Aber die Jugend ist halt die Zukunft, ne? Also das sind die Erwachsenen von morgen, ne? Und ich glaube, da müssen Boxen und allgemein die ganzen Unternehmen, die halt in dieser Branche arbeiten, halt einfach ein bisschen affiner werden und dann sagen, okay, ja, ich investiere vielleicht auch. Ich sehe nicht nur den geldwerten Vorteil, sondern ich sehe vielleicht auch dann den Vorteil darin, was entsprechend in der Zukunft quasi mit unserem Sport passiert, ne?
Wenn wir jetzt in diesem Jahr das erste Mal das überhaupt dann vor Ort machen und auch in dem Ausmaß, was ist denn da genau dein Job oder wie versuchst du die Jugend präsenter zu machen?
Genau, also wir sind ja 2023 haben wir das erste Mal, nee, doch. Ne, 2024 haben das erste Mal ein Jugendcamp gehabt, ein Sichtungscamp gehabt. Das heißt, dort wurden Jugendliche gesichtet, die halt dann entsprechend mit zur WM sollten, entsprechend nach Ungarn 2024. Und das ist jetzt einfach nur der nächste Schritt. Also der nächste Schritt war einfach, okay, wir wollen nicht nur Sichtungscamps haben, sondern wir wollen eigentlich eine deutsche Meisterschaft haben, damit wir entsprechend auch eine Umgebung für die Jugendlichen schaffen, die es den Jugendlichen überhaupt möglich macht, zu competen, also sich überhaupt in diesem Wettkampfsport dann halt ihren Platz zu sichern. Und das ist eigentlich das, wo wir hinwollen, wo ich gerne hin möchte. Das heißt, ich möchte den Kids eine Fläche bieten, wo wir einfach eine Wettkampfstruktur oder Wettkampflandschaft schaffen, wo es die Kids halt auch ja, schaffen können, sich an diesen Sport zu gewöhnen quasi und sich auch dann zu zeigen, logischerweise. Wir sehen es ja in anderen Sportarten, ne, so Handball, Fußball, ne, da sind die Kids jedes Wochenende unterwegs, gerade wenn sie in der Saison sind. So ganz krass wollen wir es natürlich nicht oder können wir es nicht machen in unserem Sport. Wir sind da dann noch eher so Richtung Leichtathletik unterwegs, ne, Leichtathletik Triathlon, wo die Belastungen doch schon relativ hoch sind an so einem Wochenende, anders als bei so einem Fußball- oder Footballspiel. und der Tag ist doch deutlich länger vom Volumen und von der Intensität. Aber wenn wir es schaffen, dass wir eine Wettkampfstruktur, eine Wettkampflandschaft schaffen, wo wir es den Kindern ermöglichen, so 4 bis 5 Wettkämpfe im Jahr zu gestalten, das ist halt quasi das A und O. Genau, und da wollen wir natürlich logischerweise mit dem Bundesverband, wenn wir als Bundesverband sagen, okay, ich möchte gerne das, das und das, und wir sind nicht Vorreiter wären, und wir nicht da die Leaderrolle einnehmen, dann haben wir natürlich auch keinen Anspruch oder dürfen wir natürlich auch nicht Forderungen stellen an andere Boxenunternehmen oder wie auch immer. Ja.
Jetzt das Wochenende, was kommt mit den verschiedenen Altersklassen, müssen ja auch verschiedene Tests gemacht werden, angepasst eben an das Alter. Bist du da mit dabei? Also kannst oder konntest du
Ja.
mitentscheiden, was
Ja.
genau gemacht wird, ohne zu verraten, was passiert?
Ja, ich hatte das Glück, dass ich die Workouts bzw. die Tests programmieren durfte. Ja, heißt auch, wenn was schief läuft, ist meine Schuld. Ja, genau. Also von vorne bis hinten bei den Junioren als Programmierer der Tests. Genau.
Wie viele Kinder gibt es denn jetzt schon in dem Bereich, also wieder was du mitbekommst, vor allen Dingen, die dann auch bei solchen Wettkämpfen teilnehmen, weil ich mir vorstellen kann, das ist ja auch nochmal ein Sprung zu sagen, hey, ich habe irgendwie so eine Kids-Class bei mir in der Box, aber jetzt mache ich auch wirklich noch Wettkämpfe mit und dann vielleicht irgendwie deutsche Meisterschaft oder so.
Ja, also es ist halt wirklich stark davon abhängig, wie so die Coaching-Landschaft ist in der Box. Das heißt, habe ich Coaches, die vielleicht, oder allgemein die Athletenlandschaft dort ist, habe ich Coaches oder Athleten in der Box, die competen und kriegen das die Kinder mit, dann haben sie natürlich so den ersten Eindruck. Wenn wir Coaches haben oder keine Athleten haben in der Box und Coaches haben, die nicht competen, wie soll das Kind entsprechend Erfahrungen sammeln, beziehungsweise mal ein Vorbildcharakter quasi haben, wonach es strebt quasi? Das heißt, da liegt es halt ganz stark daran, okay, wie kompetitiv die Box ist quasi. Aber das ist auch erstmal gar nicht so entscheidend. Also entscheidend ist einfach, dass wir die Kids halt quasi in unsere Boxen, in unsere Communities bringen. Und dafür, und da bin ich auch nochmal sehr froh drum, wir haben letzte Woche noch inoffiziell, aber die Satzung steht und es geht auch los. Es gibt einen Jugendförderverein vom DBVFF. Der wurde jetzt letzte Woche quasi gegründet. Jetzt muss nur noch notariell bestätigt werden. Und dieser Jugendförderverein hat sich auf die Fahne geschrieben, logischerweise, die Jugend zu fördern. Und dort wird es und soll es Töpfe geben, mit denen wir halt entsprechend dafür sorgen, dass Kinder es finanziell einfacher haben, in den Boxen zu trainieren. Ja, denn ich sehe halt, das ist halt so ein richtig großer Punkt, der immer noch dafür sorgt, dass wir so wenig Nachwuchs haben, ist, dass wenn wir uns jetzt mit dem Vereinswesen vergleichen, dann zahle ich einen Mitgliedsbeitrag von 80 €, wenn es hochkommt im Jahr, und kann dann das ganze Jahr Fußball spielen, kriege dann vielleicht auch noch eine Klamotte, ne? Klar gebe ich ein bisschen was dazu, aber ich werde eigentlich, aber ich habe eine Saison, die ich spielen kann. Und so ist es auch beim Leichtathletik, überall anders auch. Beim CrossFit oder beim Functional Fitness ist es so, wenn wir uns da die Mitgliedsbeiträge anschauen, dann liegen wir ja da bei 80 €. Ja, vielleicht beim Dreiviertelmonat vielleicht. Oder wenn wir eine günstige Box haben, beim Monat. Ja, so, und da sehe ich natürlich die Diskrepanz zwischen, okay, auf der einen Seite will ich natürlich betriebswirtschaftlich gut aufgestellt sein als Box, und auf der anderen Seite sehe ich natürlich irgendwo schon, ja, dass jede Box eigentlich die Verpflichtung hat, sich um ihren Nachwuchs zu kümmern. Und da möchten wir halt einfach entsprechend den Boxen die Möglichkeit geben, sich da besser aufzustellen. Und dann aber auf der anderen Seite auch nicht so viel Einbußen finanzieller Natur zu haben. Ja, und ich hoffe, dass wir darüber dann entsprechend besser aufgestellt werden, was die Jugend angeht, denn wir haben da ein definitives Loch. Ja.
Das würde aber bedeuten, wenn ich jetzt Box-Ownerin oder Coach in einer Box bin, wir vielleicht auch Kinder schon dabei haben oder immer mit dem Gedanken gespielt haben, aber nie so richtig, könnte ich A, mich darüber, über diese Förderung informieren, aber vielleicht auch als Unterstützung nutzen. Und jetzt mal so ganz dreist angefragt, jetzt muss ich vorsichtig sein, Marcel, wenn ich aus einer Box komme, Coach bin, etc. und Fragen habe, kann ich mich an dich wenden?
Ja, klar, auf jeden Fall. Also wenn Fragen da sind, dann gerne an mich stellen oder an uns als Verband stellen, aber ich werde sie dann beantworten oder halt entsprechend der Zuständige vom Jugendförderverein. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass wir auch in den Boxen halt einen separaten Verein gründen, denn es ist halt nicht so einfach, Fördergelder zu verteilen. Also wir können ja nur an gemeinnützige Unternehmen Fördergelder verteilen und eine Box ist halt kein gemeinnütziger Verein. Ja, also da muss halt entsprechend eine weitere Institution gegründet werden in Form eines Vereins. Genau. Und dann kann es losgehen, ja. Dann gibt es einen bestimmten Verteilungssatz,
Ja.
aber dann, genau. Und die Fragen können halt entsprechend an mich gestellt werden.
Wie kann ich dich denn erreichen?
Ja, am besten per E-Mail. Telefonisch immer sehr schwer zu erreichen, das wissen auch alles, ein bisschen ein Running Gag. Marcel.lamet@dbvff.de.
Heißt, wenn da Fragen in der Community sein sollten, weil ich kann mir auch vorstellen, dass da viel Unsicherheit ist, viel vielleicht einfach ausprobiert wird, dann wendet euch sehr, sehr gerne an Marcel. Denn ich glaube, er freut sich, egal wo, unterstützen zu können, wenn der Bereich gefördert wird.
Ja, auf jeden Fall.
Ich musste tatsächlich zwischendurch ein bisschen grinsen, Marcel, denn in meiner ganz alten Box, die es leider nicht mehr gibt, hatten wir auch meine Kids-Class ins Leben gerufen. 4- bis 6-Jährige. Und da ich Pädagogin war, war ich die Erste, die unterrichten durfte.
Ja, sehr gut.
Nicht so dann gut im Sport ausgebildet, aber pädagogisch gut ausgebildet. Deswegen fiel mir
Ja.
die Weinfrage ein, denn bei mir wurde viel geweint. Oder eben, ne, man macht 20 Minuten und dann, ich habe keinen Bock mehr. Ich will nicht
Ja.
mehr. Ja, dann halt nicht. Und ich musste eben auch grinsen, weil ich dachte, nach deinem Reifegrad oder nach deiner Beschreibung falle ich leider auch noch in die Kinderkategorie. Denn ich habe
Ach,
letztens
guck
auch fast jemand mit der Stange im Helikopter umgehauen, weil ich mich umgedreht habe. Und ich glaube, ich habe auch viele verschiedene Stile, wie ich auf eine Box
Auch
hüpfe.
das ist ja auch nichts Schlechtes, ja. Es muss halt nur gehandelt werden, ja.
Ich falle auch mal gerne drüber.
Ja.
Ich glaube, wir können unglaublich viel noch zum Thema Kinder, wie ist es im Training, wie ist es im Sport, erzählen. Ich finde es erstmal gut, dass wir überhaupt drüber gesprochen haben, denn dieses Thema haben wir tatsächlich auf jeden Fall in meinem Podcast noch gar nicht gehabt. Wir haben noch überhaupt gar nicht über Kinder gesprochen in dem Bereich. Es ging immer, wenn eher um, ne, größere Athleten und Wettkämpfe. Und ich finde, dieses eine, was du gesagt hast, Kinder sind die Erwachsenen von morgen. Es ist so wichtig und richtig, denn das ist ja auch so ein bisschen das Problem, würde ich fast sagen, oder die Herausforderung, die CrossFit oder funktionale Fitness auch einfach hat, weil es so nischig ist. Und wenn man das mal dran geht und sich überlegt, hey, wie können wir denn das attraktiv machen, um die Jugend ranzuholen, dass, ne, danach auch Leute kommen, wenn unsere Generation vorbei ist oder jetzt, ne, deine Tochter dann als nächstes kommt. Sie ist ja jetzt, wenn ich richtig gerechnet habe, wird sie ja 12, 13 jetzt, ne? 12?
Genau.
12. Das heißt, da geht es ja dann auch los mit
Ja.
wahrscheinlich ordentlichen Ausführungen, schwereren Gewichten, dass da jetzt CrossFit wirklich oder funktionaler Fitness so ist, ein bisschen wie wenn wir das machen.
Exakt.
Und das heißt, ist sie erst, oh, Frage noch da vielleicht, ist sie mit dabei?
Ja. Ist bei Deutsch mal schon. Ja, genau, weiß nicht. Mal schauen.
Das heißt, Masch, oh, sehr optimistisch.
Nee. Nein, ja, nein. Also, nein, das war. Also, die Qualifikation hat sie sehr gut überstanden. Als erster Platzierter oder Erstplatzierte geht sie rein in den Wettkampf. Und ich glaube, die Chancen stehen auch ganz gut. Ja,
Jetzt muss ich
aber.
aber noch einmal ganz kurz dann diese These raushauen, ganz provokant, Marcel, wenn deine Tochter mitmacht und du die Tests programmierst, das weiß sie doch schon alles, sicherlich, was dann drankommt.
Die hängt mir auf jeden Fall in den Ohren. Und ich darf auch meiner Frau nichts verraten, weil meine Frau ist da so ein bisschen weicher. Das heißt, würde ich der was
Ja.
verraten, würde meine Tochter es auf jeden Fall auch wissen. Ja, also die Tests, die Wissenden des Tests sind meine Wenigkeit, Hendrik und David Hensel. Der Rest weiß von den Tests noch nichts. Ja, aber es ist natürlich, ja, es ist definitiv so, ne?
Ja, das ist, glaube ich, immer ein bisschen diese Diskrepanz. Hendrik hat es ja auch ähnlich. Zwischen Coaching da, dort die Tests irgendwie entwickeln, dass die Menschen ein bisschen darauf vertrauen müssen, dass man nicht zu Hause sitzt und erstmal Testbesprechungen macht, schon 6 Wochen vor.
Genau, das Gute ist, ich habe jetzt wirklich, David steht auch da vorne am Tresen. Gestern haben wir erst die finalen Tests quasi ja, unterschrieben, quasi. Das heißt, die Tests werden jetzt auch bald rausgehen und
Okay.
entsprechend haben alle Kids die gleiche Voraussetzung. So,
Ja,
das ist schon mal
sehr
ganz
schön.
gut. Und wir haben ja von den Next Gen hatten wir ja schon, den Throwdown, Next Gen Throwdown. Das war auch so ein Juniorenwettkampf, den wir ins Leben gerufen haben. Und da sind ja ähnliche Athleten jetzt auch dabei. Das ist halt das Crazy, also das Verrückte, ne? Bei den Erwachsenen trifft man immer die gleichen Athleten auf einem bestimmten Level. Und das ist halt bei den Kids auch so. Die Kids kennen sich halt auch schon, weil es treffen sich immer die gleichen Kids bei den Wettkämpfen.
Ja, klar, bei den Erwachsenen habe ich immer gesagt, es gibt halt so eine Elite und das ist, also es dauert lange, bis es durchgetauscht wird oder mal neue nachkommen und ein paar gehen. Und ich kann mir vorstellen, bei Kindern ja auch, dieses, erstmal müssen die sich entscheiden, das kompetitiv zu machen, haben vielleicht auch noch ein zweites Hobby nebenbei, das ist ja meistens irgendwie so. Und dann das Problem oder die Herausforderung, die wir haben, es muss ja auch erstmal so beliebt sein, dass so viele verschiedene Kinder da zusammenkommen, dass man
Exakt.
dauernd wen anders treffen würde. Aber ich glaube, es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend jetzt am Wochenende, eben mit der Altersklasse 10 bis 12, 13 bis 14, 15 bis 16 und die U18-Kategorie. Also
Definitiv,
da
ja.
wird einiges los sein und dann eben auch, was du schon meintest, das spannende Master neben unseren Kids. Also die Jungen können von den, ich bin jetzt mal so frei und sage von den Alten was lernen und die Alten
Ja.
von den Jungen. Ich habe
Ich glaube,
schon
es ist
Ärger
okay.
bekommen. Na, bei dem Podcast mit Alina, als wir über das Master Programming, da wurde ich auch schon, ach, das bezeichnest du als alt. Aber wenn wir das jetzt mit den Kindern vergleichen, dann darf ich das sagen.
Genau. Also ich würde auch sagen, Alter ist relativ und man muss sich einfach nur des Alters bewusst sein. Ja, das ist alles.
Oder wie du das heute gesagt hast, da haben wir die verschiedenen Reife gerade auf der
Ja,
Stage.
genau.
Ich
Ja,
muss immer ein bisschen an Obst denken dabei, aber das ist das
okay,
Einzige.
ja. Das ginge natürlich auch. Ja.
Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie das läuft und was da passieren wird auf jeden Fall. Und ich glaube, dass, oder ich hoffe auch, dass da ganz, ganz tolle Resonanz kommt, dass da die Kinder mit dabei sind und dass es gesehen wird, was sehr
Ja,
wichtig ist.
das ist ganz wichtig, ja, das stimmt.
Wir haben es fast geschafft. Der Name ist Programm. Eine Sache gibt es noch, Marcel, die jetzt wieder speziell an dich gerichtet ist, denn du bist ja zu Gast bei Banges Bizeps-Besprechungen. Und da wir wieder online zusammensitzen, durftest du deinen Bizeps vorher einmal messen. Sonst habe ich ja immer die Ehre, den Bizeps meines Gastes zu vermessen und mich daran zu freuen. Verrat uns doch mal, weil du ja auch Athlet bist, wird da auf jeden Fall, also ich habe
Ja.
Erwartungen.
Okay. Ja, das sind 42 Zentimeter.
22, da bist du gut dabei, das kann ich dir
Ja,
sagen.
schön.
Der größte
Schön.
Bizeps ist mit 43,5 von Len Postel.
Okay, der ist aber auch schon echt groß. Der sieht auch deutlich größer aus als meiner. Aber ich bin natürlich auch vielleicht ein bisschen größer als Len von der Körpergröße her.
Ich glaube, ja, Len ist so
Ich
groß wie
glaube,
ich ungefähr.
ja,
Vielleicht
ist das.
1,70 ist er.
Ja? Okay, gut. Ja, dann bin ich deutlich größer. 1,85.
Ja, du bist auf jeden Fall größer als er.
Okay, ja.
Aber sonst, die Männer sind so in der Range um 40er, 40,
Ja, ich glaube,
41.
das ist ein guter Schnitt. Den darf man haben. Auch um nicht zu viel Sauerstoff zu verbrennen. Ne? Das ist ja auch ganz wichtig.
Das verbrennt sonst so viel, der große Bizeps.
Naja, je größer der Muskel, umso mehr Sauerstoff braucht der Muskel.
Ich weiß jetzt nicht, ob der Bizeps so viel ausmacht. Tatsächlich hätte ich jetzt an andere Muskeln im Körper eher gedacht, so Gluteus Maximus oder so.
Ach so, ja. Ja, oder
Die
Latissimus,
verbrennen
ne? Aber ja, genau, die verbrennen definitiv mehr. Aber nachher kommt es auf die kleinen Prozente an, ne? Es sind
mehr.
nicht die 99%, die uns zu Fall bringen, sondern es ist der eine oder 0,5. Prozentsatz. Ja, ganz
Ja, auf
entscheidend.
dem Level dann, ne?
Genau, nicht ganz oben. Ja.
Marcel, ich bedanke mich dafür, dass du heute zu Gast warst. Ich hatte sehr viel Spaß und ich habe selber nochmal unglaublich viel gelernt und ich glaube, dass das Thema einfach sehr, sehr wichtig ist und wir viel mehr darüber sprechen sollten. Ich bin jetzt auch noch so dreist und übergebe dir das letzte Wort für diese Folge.
Okay, ja, ich bedanke mich recht herzlich, dass ich bei dir sein durfte. War ein super nettes Gespräch, super angenehm. Ich freue mich erneut bei dir zu sein, wenn es um weitere Themen mit Kindern geht, mit dem Bundesverband natürlich auch. Und freue mich auf die WM, da sehen wir, auf die DM, da sehen wir uns ja auch wieder. Und ja, damit verbleibe ich. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ja.